Eben, wir haben in der Pause noch davon gesprochen, im Alltagsgebrauch ist ja wohl so, könnte man schon so sagen, oder? Dass da Verstand mehr sowas wie die Anlage oder die Begabung bedeutet, die jemand hat, und Vernunft eher den Gebrauch, den man dann davon macht. Dass es eher so wäre. Man sagt, jemand hat Verstand oder nicht. Und dass man dann davon vernünftigen Gebrauch macht. Also dass wir die Vernunft im Alterssprachgebrauch weniger als ein Vermögen, als ein Verhalten bezeichnen. Nehmen wir das mal schön wieder dahin. So. Aber so eben, wie gesagt, in der Philosophie. Wir waren jetzt bei dem Punkt, also zu sagen, wie ist das mit dem Glück? Also glücklich ist, wenn man hat, was man will, aber glücklich ist man erst, wenn man das Richtige will und wenn man es auf die richtige Weise hat. Die beiden Bestimmungen gehören ja dann nochmal dazu, die hier gegeben sind. Sonst geht noch mehr verloren. Und deswegen sagt Augustinus, brauche ich in unserem Leben hier mit Irrtümern und Drangsal übervoll die Richtschnur des Glaubens, meint er. Wobei ja auch eben, und Glauben zugleich ja diese Momente, sein Herz geben, Credere dort drin enthält. Und von dort her ist ja dann dieser berühmte Anfang der Confessionis, dass das Herz das ist, was in uns unruhig ist. Und da verweise ich ja immer auf die Auslegung, die der französische Philosoph Paul Ricoeur dem Wort gegeben hat, dass er sagt, das Herz ist von Hause aus das, was in mir unruhig ist, weil ich drei unerfüllte Wünsche habe und die auch irgendwie unerfüllbar sind. Das war erstens, wann habe ich genug? Zweitens, wann werde ich genug geliebt? Und drittens, wann gelte ich genug? Das sind die drei Wünsche, in denen wir immer stehen, das Es, das Du und das Ich. Und wo er dann anfügt, und tatsächlich stellt sich hinsichtlich aller drei Grundbedürfnisse und Grundwünsche und Erwartungen nochmal die Frage, wann ist genug genug? Genug ist nie genug. Wie es in einem Gedicht heißt von Konrad Ferdinand Meyer. Wenn Herbst genug ist, nie genug. Und deswegen macht diese Unerfüllbarkeit der Wünsche uns so unglücklich und macht die menschlichen Verhältnisse so schwierig. Und dann weist ja die Tradition darauf hin, dass die sagen, erstmal kann man darin die drei Versuchungen Jesu finden, dass der also diese Sache mit dem Brot, also das Haben, hier wäre es so die Engel, die einen auf den Händen tragen, und hier ist es dieses, wenn man sich unterwirft, dass man dann, dass einem dann alles gehört, man der Oberste ist, und dass dem da die drei, wie man dann im Mittelalter sagt, die drei evangelischen Räte entsprechen, hier dieser Geist der Armut, der Geist der Jungfräulichkeit und hier der Geist des Gehorsams, die mit drin stecken, sodass dieser Geist, diese innere Selbstbegrenzung der grenzenlosen Erwartungen von dort her jedem auferlegt ist, in welcher Lebensform er steht, und dass das nur möglich ist in der Weise, wie es sagen dann die geistigen Lehrer, wie es Jesus macht, indem er sich nämlich auf Gott beruft. Er sagt, ich lebe nicht bloß vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus seinem Munde kommt. Und er sagt, also diese Berufung darauf hin, auf dieses Getragenwerden von Gott. Und das erklärt dann auch die Grenzenlosigkeit unseres Verlangens, dass wir tatsächlich auf ihn hin gemacht sind, wie er dann Augustinus sagt. Unser Herz bleibt eben unruhig, bis es in Gott ruht, vorher reicht es nicht. Und das wären dann so diese drei Grundkräfte, es, du und Ich-Dimension, in denen es darauf ankommt, sich zu behaupten, im Geist, in Armut, Jungfräulichkeit und Gehorsam. Dass die, und zwar auch alle drei zusammengehörig. Man kann die nicht eigentlich trennen, die hängen nochmal unter sich miteinander zusammen. Das würde also dann eigentlich erst so diese Richtung auf das Glück hin bedeuten, dass die geschieht. Und drum gehört eben dieses erste Hauptgebot in die philosophische Grundhaltung Augustins. denn er sagt, ich suche das eigentliche Glück und das eigentliche Glück finde ich nur dort, wo ich nicht Angst haben muss davor, dass es verloren geht. Das ist ja das, was dann die Psychologen nochmal sagen, dass man die Angst nicht los wird, die Angst oder die Sorge, die gerade nochmal in der Geborgenheit drin steckt, weil man dann nämlich die Angst davor hat, dass die Geborgenheit verloren geht. Also wo ist die eigentliche Geborgenheit hier möglich? Und aus diesem Verlangen nach und dem Ausgreifen nach, das erklärt dann, dass eben für die Griechen die eigentliche Basis der Kernbestimmung der Liebe das Sehnen, das Streben ist im Eros. Und das Bild dafür, was ja die antike Sprache dafür eigentümlicherweise findet, ist das Gewicht in der antikphysikalischen Sprache. Also die Trieb- oder die Zugkraft. Deswegen dieser berühmte Ausdruck von das Wort von Augustinus, amor pondus meum. Die wussten ja nichts von der Schwerkraft in dem Sinn, sondern die Vorstellung in der Antike war, dass ein inneres Streben in jedem Körper drinsteckt, dass der an seinen Ort will. Die Steine wollen unten hin, deswegen fallen die nach unten. Und das Feuer will nach oben, drum geht es nach oben. Und Physik heißt also, dieser Wesenszug oder Wesensschub eines Körpers, der sich so lange weiter bewegt, bis er an seinem Wesensort angekommen ist. Und da steht da im 13. Buch der Konfession ist eben dieser Satz, amor meus pondus meum. Meine Liebe ist mein Gewicht. Das heißt, die Zug- oder Schubkraft, die mich an den Ort bringt, wo ich dann ruhen kann, weil ich dorthin gehöre. Wie man sagt, etwas ist gehörig oder so, etwas ist an seinem Ort, an seinem Platz. Der Mensch hat also seine Mitte, seinen Schwerpunkt nicht in sich. Seine Liebe führt ihn über sich hinaus, wenn er erstmal aus der Selbstverlorenheit in sich zurückkehrt. Das ist ja das Erste, was Augustinus sagt, komm vom Außen in dich hinein, in te ipsum redi, in dich selber kehre zurück. Denn in interiore homine habitat veritas, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Und dann geh in dir über dich hinaus an den Ort der Wahrheit. In dem antiken Weltbild, von Dante hatten wir geredet, ist das ja nicht in die Mitte unter uns, und da unten drunter ist ja die Hölle, sondern das ist natürlich also im Feuerhimmel draußen, außerhalb dessen. Also muss der Mensch über sich hinaus. Das heißt dann beim Augustinus in seiner Psalmerklärung, nolite corda vestra retinere intra corda vestra. Also ihr sollt nicht eure Herzen in euren Herzen festhalten, sondern ihr müsst mit eurem Herz über euer Herz hinausgehen, dieses ewige Unterwegs. Wobei dieses Unterwegs selber schon in Freude geschieht, weil man ja nicht von sich her, so sagt dann Augustinus, dort auf dem Weg ist, sondern weil man gerufen und gefunden ist. Man ist also schon da richtig auf dem Weg, der von dort her besteht. Das ist also was anderes als in der Neuzeit, wo er dann gesagt wird, der Weg selbst ist das Ziel. Der Text, den ich da am wichtigsten finde als deutschen Text, deswegen habe ich ja auch schon öfter angesprochen, ist die berühmte Duplik von Lessing. Er sagt, wenn Gott mir in der rechten Hand die Wahrheit anbietet und in der linken sie ewig zu suchen und mich ewig zu irren, sagte, dann falle ich ihm demütig in die Linke und sage, Vater, die Wahrheit ist ja doch bloß für dich. Wobei ich ja toll finde beim Lessing, dass er eben anständig ist und nicht sagt, Gott gönnt uns da nichts und wir müssen wie Prometheus da was stehlen oder so, das sagte er nicht. Und er sagt, Gott bietet es mir an. Aber sehr verwunderlich finde ich dann, dass er sagt, ich will es gar nicht haben, sondern ich will lieber weiter herumirren. Und dann wundere ich mich schon, dass dann theologische Kollegen Artikel schreiben, der Wahrheitssucher Lessing. Denn der sucht nicht die Wahrheit, sondern der sucht nur das Suchen nach der Wahrheit. Und da sagt eben so ein vernünftiger Italiener wie der Dante, der spinnt. Ich meine, das kann er nicht mit Lessing sagen, weil der erst später kam. Aber ich meine, über Leute, die sowas so suchen. Weil er sagt, natürlich suche ich, weil ich es finden will. Und nicht, wenn es mir noch angeboten wird, will ich es gar nicht haben. Das finde ich schon merkwürdig. Beim Augustinus heißt das so, der Mensch möge lieber im Nicht-Finden dich finden, als im Finden dich doch nicht finden. Also dem geht schon ums Finden, aber man kann auf falsche Weise finden. Das hatten wir eben gehabt. Ich kann haben, was ich will, aber wenn ich damit nicht richtig umgehe, habe ich eben nicht. Und da besser im Nicht-Finden finden, als im Finden nicht finden. dass das hier auftaucht. Und drum kann er dann auch sagen, dass nicht bloß die Liebe unser Gewicht ist, sondern an einer anderen Stelle in seiner Schrift, die Musica, sagt er, die Freude ist zugleich mein Gewicht. Weil ich tatsächlich in dieser Suche und in der Liebe mich schon freue, dass ich das Richtige suche und liebe. Das ist mir dort schon geschenkt worden. Also innerlichstes Wissen ist uns, worin wir zu leben wissen. Und uns leben wissen, das auch nochmal. Also wissen, darin leben wir und daraus leben wir. Und dieses Leben, sagt er, ist eben die Ausrichtung auf Gott, dank der Wahrheit, der Idee von Gott in unserem Herzen. Da sagt er, fasse es jeder, wie er kann, soweit er kann, und wer es nicht kann, nähere sein Herz, um es zu können. Formel in seiner Auslegung des Johannesevangeliums. Und so kann er sagen, kehre ins Herz zurück, siehe dort, was du etwa von Gott denkst, weil dort das Bild Gottes ist. Im inneren Menschen wirst du erneuert zum Bild Gottes und in seinem Bild erkenne dann dessen Urheber. Also man soll deswegen in sein Herz gucken, weil dieses Herz das Bild Gottes ist und dann kann man das darin erkennen. Draußen findet man es nicht so sehr, da findet man die Spuren. Die Kirchenväter machen ja einen Unterschied zwischen den Spuren, den Vestigia und dem Bild. Und das Bild, das ist in uns zu finden, das dort gegeben ist. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung zu der Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit ist, wenn das Bild auch erfüllt ist, wenn ein Gnadenstand lebt oder so. Und diese Erneuerung, die dort geschieht, die ist nicht weniger als ein Neugeschaffenwerden. Und darum sagt er dann in der Predigt, fac nos quia fecistinos, schaff uns, weil du uns geschaffen hast. Also dieses eben die Bekehrung des Menschen ist sowas wie eine Neuschaffung, wie Erweckung von Toten zum Leben. Und dann sagt er, nachdem du uns geschaffen hast, schaff uns neu. Das ist ja das Wort, was auch bei Paulus heißt, dass der Erlöste ist eine Kainektisis, eine neue Schöpfung. Im Alten Testament heißt das, dass wir ein neues Herz kriegen. Das Herz aus Stein aus der Brust raus und ein Herz aus Fleisch rein. Das ist immer dasselbe Bild, dass es nicht darum geht, irgendwelche Taten zu beseitigen, sondern ein neues Sein zu geben. Und das spitzt er dann wieder so griechisch zu, dass er sagt, Gott befiehlt, dass wir nicht Menschen seien. Das ist so eine typisch wieder so eine Augustinus-Übertreibung. Nicht? Er befiehlt uns, dass wir nicht Menschen sein sollen. Dann fragt er zurück, warum sollen wir denn nicht Menschen sein? Nein, wir sollen nicht Menschen sein, sondern wir sind gerufen, um eben Gott zu werden. Das übernimmt er von den griechischen Vätern, die formulieren das hier. Und das hängt damit zusammen, dass die Griechen im Unterschied zu den späten Römern den Menschen, die klassischen Griechen, den Menschen als was eigentlich nicht so besonders Tolles fanden. Wenn sich bei den Griechen, bei den euren Griechen, ein Mensch anständig benimmt, heißt er gleich göttlich. Also denken Sie, wie der Odysseus dann nach Hause kommt, nach Ithaka, und dann kümmert sich der Sauhirt um ihn und nimmt ihn auf, und dann heißt es gleich, der göttliche Sauhirt Eumaios. Also wenn sich da einer anständig benimmt, heißt er gleich göttlich bei den Griechen. Das wird erst im späten Griechentum anders und bei den Lateinern erst recht. Die sagen dann homo sum humani nil alienum puto oder so. Also der Mensch ist es, der Humanismus, der eigentlich was Besonderes ist. Während die Griechen menschlich immer als was eher etwas weniger Gutes betrachten und sagen, wenn da wirklich einer Mensch ist, ist es schon göttlich. Und deswegen reden auch die griechischen Kirchenväter immer davon, mit dieser Formel zu Weihnachten kann man die dann öfter auch in den Gebeten hören der Kirche, Gott wird Mensch, damit wir Gott werden. Ich finde das gar nicht so glücklich, weil wir Gott anbeten sollen und Gott betet sich selber nicht an. Also kommt es nicht darauf an, dass wir eigentlich Götter werden, sondern endlich Menschen werden. Aber griechisch wird das so formuliert und dann gibt es eben Stellen, wo das bei Augustinus dann von dort her auch so durchschlägt. Er sagt, Gott will dich zu Gott machen, wie nämlich er durch die Menschheit teilhaftig ward deiner Sterblichkeit, so macht er durch die Erlösung dich teilhaft seiner Unsterblichkeit. Sehen Sie, damit hängt das auch nochmal zusammen, nicht? Dass man sagt, der Mensch, die Griechen nannten den Menschen den Brotos, den Sterblichen. Heidegger nimmt das wieder auf als Name für den Menschen, die Sterblichen. Inzwischen war das so ganz aus der Mode gekommen, weil wir von Plato her dann immer gesagt haben, unsterbliche Seele. so hieß dieses Thema Tod und Leben über den Tod hinaus in den Vorlesungen der philosophischen Anthropologie, wie ich sie damals noch studiert habe in Latein, das hieß immer von der Unsterblichkeit der Seele, während ich immer formuliert habe diese These mit unserer Sterblichkeit, sterbliche Freiheit. Aber der Plato, der sagt, ich bin die Seele und die Seele stirbt nicht. Dann fragt mich, dann kommt der Tod überhaupt nicht vor beim Menschen. Denn der Leib zerfällt, die Seele stirbt nicht und ich bin die Seele und wo bleibt der Tod? Weg ist er. Und das kann ja nicht stimmen. Also muss man gucken, wo man das aufnimmt. Und wenn ich in den Menschen so sehr als Sterblichen denke, dann kann man verstehen, dass wenn jetzt von Unsterblichkeit die Rede ist oder Leben über den Tod hinaus, wie man vielleicht besser sagen sollte, dass dann eben gleich gesagt wird, wir werden vergöttlicht. Wo dann dieser Gedanke hineingehört. Und das, meine ich, sollte man eher anders ausdrücken, dass wir tatsächlich sterben, obwohl wir nicht wissen, was das heißt. Denn es muss ja wirklich uns geschehen und das geschieht nicht, wenn ich sage Trennung von Leib und Seele, da stirbt niemand. Und ich komme gar nicht mehr vor. Also sagt er, das macht also Gott hier, dass er den Menschen in diese Weise hineinnimmt. Und so sagt er, und darum dürfen wir uns nicht selbst erheben, aber unser Herz können wir erheben. Sagt er, wenn wir uns erheben, dann wird das überheblich, aber unser Herz können wir aufheben, weil wir es zu ihm aufheben. Und dann ist das nicht Hochmut, sondern Gehorsam. Und eigentlich ist das dann die Form, die Liebe heißt. Das sich hingeben an. Das wäre also mein nächster Schritt und darauf läuft es ja beim Augustinus hinaus, wie er das ja auch schreibt im Rückblick auf seine Jugend, sagt, was war es, was mich freute, wenn nicht zu lieben und geliebt zu werden? Wobei das bezeichnet ist, er dreht das immer so rum, lieben und geliebt zu werden. Der Akzent liegt natürlich auf dem Geliebtwerden dann, denn der Nachdruck liegt immer auf dem Schluss des Satzes in der Rhetorik. Während Goethe das ja korrekt andersrum macht. Nicht? Er sagt, welch ein Glück, geliebt zu werden und lieben Götter, welch ein Glück. Und da liegt der Akzent eigentlich drauf, meine ich. Da gehört er hin, nicht auf das Geliebtwerden, sondern auf das Lieben. Aber er entwirft das eben so in dieser Form. Also diese Glückssuche hat ihn das wahre Gut erkennen lassen. Die Liebe zu diesem wahren Gut führt den Liebenden aus sich heraus und über sich hinaus. Denn das Herz ist ja da, wo der Schatz ist. Und der Mensch ist eigentlich da, woraufhin er sich richtet in der Liebe. Wir haben ja gesagt, beim Erkennen holt das Subjekt das Objekt in sich rein. Und beim Lieben geht das Subjekt aus sich heraus auf das Objekt zu. Deswegen diese Grundaussage, das, was unter mir ist, erkenne ich besser, als ich es will. Was über mich ist, ist besser zu wollen, als bloß zu erkennen. Weil, wenn ich Gott erkenne, das immer menschlich ist, das geht, wird auf mein Maß heruntergeschnitten, während ich beim Lieben über mich hinausgehe. Also die Glückssuche lässt das wahre Gut erkennen. Und die Liebe zu diesem wahren Gut führt den Menschen dann aus sich hinaus. Ich meine, dass man hier doch noch mal fragen kann, ja, unter welcher Rücksicht und warum gehe ich hier aus mir heraus? Das ist eigentlich der Kern meiner Anfrage an den Augustinus, dass er eben systematisch den Eros als Basis ansetzt und Liebe so versteht. Darüber müssen wir jetzt im Folgenden etwas uns diskutieren, Sie können ja auch widersprechen. Also die Frage, wie ist es? In seiner Abhandlung über die 83 verschiedenen Fragen geht es darum, was hat man zu lieben? Und den Ausgangspunkt bildet dabei ganz modern die Angst vor der Angst. Bitte?
Wie ist denn da die Begrifflichkeit bei Augustin? Ist das das Wort Eros für Liebe oder das Wort Agape?
Eben, das ist eben genau das Gemisch. Also er sagt, Amor ist ja das neutrale Wort im Lateinischen, was für alle drei Formen steht, für die andere mit. Und man kann bei ihm das nicht klar, nach dem, was ich also sowohl selber gelesen und bei ihm entnommen habe, wie auch was die Literatur sagt. Man kann natürlich aus den anderen Dingen das eintragen, aber eigentlich muss man, wenn man es so stehen lässt, sagen, er macht da keine scharfen Unterschiede. Das geht etwas durcheinander. Er sagt die Ligere und er verwendet Amor und Caritas natürlich auch, meistens aber eben Amor. Und jetzt muss man gucken, was meint er damit. Es gibt ein paar Stellen, wo es mir gerade wichtig ist, dass das liest, zum Beispiel, man liest sehr oft und obendrein lateinisch zitiert, auch auf Karten, ama et facvot vis, liebe und tu, was du willst. Und das steht beim Augustinus nun wirklich nicht so da. Sondern das ist eine Erläuterung zum ersten Johannesbrief. Und an der Stelle schreibt er, dillige et quod vis fac. Erstmal stellt er das schon nochmal um und er sagt er dilligere. Und wenn Sie jetzt in etwas größeres lateinisches Lexikon gucken, dann werden Sie sehen, zu amare heißt der Gegenteil odisse, hassen. Also amare heißt haben wollen, lieben, eben eros. Und dilligere heißt wörtlich auswählen, hochschätzen. Gegenbegriff neglegere, missachten, verachten. So dass man das also nicht einfach übersetzen kann, brenne und dann kannst du tun, was du willst, so nach der Vorstellung, wer liebt, hat immer recht. Nicht? Und wo die Leute sich zwar beschweren, wenn also da jemand dem anderen das Auto wegnimmt, aber wenn er ihm die Frau wegnimmt, sind immer alle Sympathien auf Seiten des Räubers. Also in den normalen Filmen oder in den Geschichten, wo das so auftaucht. Nicht? Sondern wer liebt, hat recht. Einfach so. Nicht? Und das meint der Augustinus überhaupt nicht, sondern sagt, dillige, also schätze hoch, et quod vis fac. Und was du dann tun willst, das kannst du tun. Das ist ein ganz anderer Satz als, steh nur in Flammen und was du dann machst, ist alles wurscht. Nicht? Das ist nicht gemeint. Also da gibt es schon Punkte, wo er ganz deutlich unterscheidet und er wirklich dilligere benutzt. Aber wenn man sein Ganzes anguckt und auch da, wo er Liebe definiert, die definiert er dann als vis unitiva, vis copulativa oder so. Also eigentlich ist sein Liebesbegriff schon der des Eros, erlaube ich mir einfach so zu sagen. Und das sagt auch die Literatur so. Platonisch, aber das macht es nicht besser, finde ich. Also beim Plato, wenn man guckt, also der Haupttext ist ja neben anderen auch nochmal, es ist das Gastmahl, wo es anfängt mit einem schönen Buben und dann sind es die vielen schönen Buben und dann sind es die Techniken und die Künste, dann sind es die Tugenden, dann ist es die Schönheit schlechthin, aber diese wirkliche Form der Hingabe, um die geht's da eigentlich nicht. Es geht dann um das Zeugen im Schönen, erklärt ja Diotima. Und warum soll man im Schönen zeugen? Weil man unsterblich sein will. Und da man nur im Schönen zeugen kann, nicht im Hässlichen, kommt das auf die Weise hinein. Also es läuft schon auf eine Selbstliebe hinaus, eigentlich nochmal in der Struktur, behaupte ich. Sagen wir die anderen, ich soll den Eros nicht schlecht machen. Sage ich, mache ich auch nicht. Der Eros ist eine Liebe. Und wie oft habe ich das auch Studenten gesagt, Studentinnen, die dann sagen, ja, eigentlich denke ich ja doch bloß an mich. Sage ich, wieso bloß? Hoffentlich nicht. Dass man an sich denkt, ist recht. Egoist ist man erst, wenn man die eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle stellt. Sonst ist man dann noch kein Egoist. Und dass einem Gutes zu tun zugleich nochmal eine Freude macht, das ist völlig identisch. Und wenn sich da jemand beschwert, sage ich, Sie können es ja auch machen. Jemand hindert sich daran, auch Gutes zu tun. Dann sind sie auch glücklich. Nicht? Warum nicht? Und tatsächlich ist man am glücklichsten, wenn es einem geglückt ist, was Gutes zu tun. Da ist man nämlich dankbar. Und nur der Dankbare ist glücklich. Und deswegen ist das die deutlichste Form von Glück. Kann man schon so zeigen. Nur zu behaupten, man tut das, um glücklich zu sein, das ist einfach eine Unterstellung und die ist nicht wahr. Denn wer liebt, um glücklich zu sein, liebt überhaupt nicht. Also das muss man nochmal gucken, wo das hingehört. Deswegen nochmal auf meinen Hauptsatz komme ich ja noch zurück, dass er sagt, wir philosophieren und tun alles, was wir tun, um glücklich zu sein. Das ist überhaupt nicht wahr. Das wird so völlig entleert, dass es dann keinen Sinn gibt oder so. Das müsste man dann noch sehen. Aber erstmal hier bei dem Stück jetzt, das sagt, also Ausgangspunkt ist für ihn tatsächlich erstmal diese Angst vor der Angst. Und wovor hat man Angst? Dass einem eben das, was man hat, genommen wird. Und deswegen sagt er, ich muss ein Glück suchen, wo ich nicht Angst haben muss, dass ich es verliere. Und das ist auf Erden eben da. Man selbst ist sterblich, der andere ist sterblich, die Dinge sind vergänglich. Also ist man immerfort von der Angst besessen und dann hat man nochmal Angst vor der Angst. Und da müsste man raus. Andererseits, um die Angst vor der Angst loszuwerden, auf das Leben zu verzichten, das kann sich Augustinus gar nicht denken. Dafür ist er wieder zu sehr Afrikaner, das geht gar nicht. Und so lautet dann die erste Antwort, was haben wir zu lieben? Sagt er, ein angstfreies Leben. Wenn man fragt, was sollten wir eigentlich sinnvollerweise lieben? Und dann sagt er, ein angstfreies Leben, aber auch nicht ohne Vernunft. Weil es gibt ja Angstfreiheit einfach aus Unvernunft. Das ist natürlich keine Lösung, sondern es muss auch vor dem Urteil der Vernunft nochmal ein angstfreies Leben sein. Das ist für ihn klar. Und dann sagt er, wenn das so ist, dann muss ich auch die Liebe selber lieben. Amor, sagt er an der Stelle wieder. Also ich liebe nicht bloß, was ich liebe, sondern ich liebe auch die Liebe. Sagt er extra Amore, Amoris tui oder sui oder so. Also wer etwas liebt, das hängt mit dieser Doppelung zusammen, die ich immer gemalt habe. Ich will also etwas und ich will mein Wollen. Begehren geht einfach so beim Tier. Beim Menschen ist so, wenn er will, will er auch sein Wollen. Wenn ich also jemanden oder etwas liebe, liebe ich auch meine Liebe. Das ist für ihn nochmal klar, diese Reflexion. Also ich liebe das, was mich glücklich macht, und ich liebe natürlich, dass ich das liebe, was mich da glücklich macht. Diese Reflexion, die hat er einfach mit drinnen, denn ohne Liebe kann ja nichts geliebt werden. Geschehe das freilich nur deshalb, dann würde nicht richtig gehen, sie selber geliebt. Also ich muss die Liebe nicht bloß lieben, weil sie dem dient, dann würde ich die Liebe ja nur als Mittel lieben. Also nach wirklich etwas lieben, jetzt kommt wieder so eine Definition, wo Sie sofort sehen, wie er hier nur Eros denkt. Nichts anderes nämlich ist Lieben als etwas um seiner selbst willen erstreben. Da haben Sie wieder mal so eine typische Augustinus-Definition und die können Sie mehrfach finden. Also lieben heißt etwas um seiner selbst willen erstreben. Nicht, wenn ich etwas nur um etwas anderen Willen erstrebe, meine ich es nicht als es selbst, sondern es ist dann nur ein Mittel. Es wird nur gebraucht. Deswegen ist ein wichtiger Unterschied zwischen Uti und Frui. Uti heißt gebrauchen. Ich nehme etwas als Mittel auf dem Weg hin zu was. Dann brauche ich es natürlich auch, aber ich bejahe es nicht selber. Während die eigene Form ist Frui, genießen. Von anbeten ist erstmal nicht die Rede. Frui, genießen. Das sind die beiden Formen, um die es dabei geht. Und jetzt sagt man, jetzt kann ich das Lieben nicht bloß als Mittel wollen, sondern das Lieben muss ich auch selber wollen und lieben. Also wird die Liebe nicht bloß gewollt, damit ich damit das lieben kann, was ich eigentlich liebe, sondern ich liebe auch die Liebe selber. Ich liebe die Liebe selber und ich liebe das Geliebte, den Geliebten, die Geliebte selber nochmal. In beiden Formen. Wie kann man die Liebe ihretwegen lieben? Fragt er sich auch selber, wo doch, wenn mir der Geliebte entzogen wird, dann die Liebe ja gerade nochmal Ursache des Unglücks ist. Also, sagt er, kann ich nicht jede Liebe lieben, sondern nur die Liebe, deren Gegenstand einem nie verloren gehen kann. Und welcher Liebeshabe nun lässt sich ihr Besitz nie entreißen? Und da antwortet er zunächst mal wiederum jetzt philosophisch, das Haben, das Wissen ist. Äußeres Haben kann mir genommen werden, das Haben, das im Wissen ist, kann mir nicht genommen werden. Stimmt ja auch nicht, wenn ich schlafe, weiß ich nicht mehr und wenn ich dement werde, ist es auch weg. Aber er entwirft das so und sagt, die eigene Form des Habens ist das Wissen. Nun muss man nicht alles lieben, was man weiß. Augustinus bringt da ein Beispiel, sagt der Bankkaufmann, der benutzt zwar die Mathematik, aber er liebt sie nicht, das tut nur der Mathematiker. Also ich kann die Mathematik einfach haben und benutzen, das macht der Bankkaufmann, und ich kann die Mathematik lieben und das tut der Mathematiker. Und das ist also das richtige Wissen. Aber vollkommen haben und wissen kann man nur, was man liebt. Wissens liebt und liebend weiß. Das ist das eigentlich erfüllende Haben und das steht dann noch nachher noch bei Thomas von Aquin genauso. Deswegen, das ist ja der Streit zwischen der Franziskanerschule und den Dominikaner. Die Franziskaner sagen, der Himmel besteht in der Liebe und die Dominikaner sagen, der Himmel besteht in der Kontemplation, im Wissen, im Schauen des Geliebten. Das ist diese andere Form, die hier hineinkommt. Also den Wert von etwas erkennt man nur im Genuss, und zu genießen mag, kann nur derjenige, der liebt. Vielleicht erklärt das auch etwas über den Schwund an Freude und Genuss nach dem Sieg der sexuellen Revolution oder so in unserer Gesellschaft. Könnte man sich auch nochmal fragen. Dass man so etwas, die Gutheit wird erkannt im Genuss, und genießen kann man nur, was man liebt. Wenn man es nicht liebt, dann schwindet auch der Genuss. Also man könnte allgemeiner, habe ich das immer so formuliert, man lebt nur von dem, wofür man lebt. Die Musik tröstet nur den, der für Musik Zeit, Kraft, Geld, was für sie aufwendet. Oder vom Kunstwerk oder vom anderen Menschen oder so. Man kann sagen, eben, man lebt von dem, wofür man lebt. Man kann nicht dafür leben, damit man dann davon leben kann. Das geht eben nicht. Sondern nur, wofür ich wirklich lebe, für wen oder was, davon kann man dann auch leben. Oder so. Also daraus folgt dann, man kann zwar lieben, was man noch nicht hat, aber andererseits kann man Liebenswertes nicht haben, ohne zu lieben. Und deswegen haben wir auch gesagt, der Himmel ist das Glück, aber nur für Leute, die lieben. Sonst langweilt man sich da oben und geht wieder Münchner lieber wieder ins Hofbräuhaus. Nicht? Weil das wirklich nur der Himmel das Glück ist, aber nur für die, die lieben. Andere haben gesagt, was soll ich da die ganze Zeit gucken? Nicht? Das kann man den Leuten entgegenhalten. Die sagen, die Christen wären da bloße, also Lüstlinge oder bloße Eudaimonisten. So einfach ist es nicht. Und das Glück gibt es nur für den, der liebt. Das ist dann doch mal so eine immanente Strafe oder Belohnung oder wie man das nimmt. Nicht? Wenn man nicht liebt, dann hat man auch nichts davon. Also, was heißt dann selig leben? Und da sagt er, ein ewiges Erkennend haben. So kommt er zu seiner Formel. Nicht? Also ewiges Leben ist ein ewiges, damit ich nicht Angst haben muss, es verschwindet. Und dass ich das im Erkennen habe, also im Wissen habe, das ist dann erfülltes Leben. Und an der Stelle spricht er dann statt vom Herzen, was er auch sonst manchmal tut, von der Mens, vom Geist. Also das Herz, insofern es diesen Geist hat und erkennt, der Geist allein vermacht zu erkennen und was zum vollen Erkennen gehört, zu lieben. Deswegen fallen ja auch die Begriffe da zusammen. Nicht? Ja, da, Adam erkannte seine Frau Eva. Ein Streben kennen auch andere Seelenteile, aber das Ziel gibt's nur im erkennenden Geist. Nach Augustin, also streben kann ich mit allen möglichen Strebungen in mir, aber die eigentliche Erfüllung gibt es nur im Erkennen im Geist. Und deshalb sollten sich auch die anderen Vermögen auf das hohe Ziel dieses Geistes sammeln, damit sie wirklich ihre eigentliche Erfüllung finden. Und weil das Geliebte zugleich nochmal auf den Liebenden einwirkt, so affiziert dann das Ewige nochmal das Gemüt mit seiner Ewigkeit. Was aber nun ist ewig? Und was wirkt sich verewigend aus, auf uns aus, außer Gott? Das ist dann einfach so eine Schlussfolgerung. Nicht? Wenn man glücklich sein will, muss man Gott lieben. In allen anderen Fällen wird man unglücklich. Und sei es bloß darum, dass das dann nicht ewig dauert. Nicht? Das ist seine Begründung. Aber Sie merken, alles vom Eros her gedacht. Erstmal von diesem Willen zum Glück. Und da kehrt eben für mich, muss ich gestehen, genau diese Rückfrage wieder, wem zuliebe geschieht das Ganze hier? Geschieht das also doch meinetwegen? Und es scheint so, als wäre Augustinus selber in dieser Richtung wenigstens so ein Ahnen aufgestiegen, denn er schließt nämlich dann an und sagt, Amor autem, also die Liebe zu etwas Liebenswertem, heißt besser Caritas vel dilectio. Das schreibt er dann auch mal, nicht? Wo er das also genau aufnimmt und sagt, das wäre dann eigentlich der richtigere Ausdruck. Also denkt er schon, dass Amor in seiner Kernbedeutung im Eros, Streben nach, haben wollen heißt, sagt er, eigentlich wäre das dann richtig schon die Caritas, die dorthin gehört, und er schließt dann auch diese Questio aus diesem 35 ist das in den 38 verschiedenen Fragen. Die Questio 35 ist das da drin. Die schließt er dann mit Jesu höchst heilsamer Vorschrift, wie er schreibt, liebe den Herrn, deinen Gott. Samt seiner Definition im hohepriesterlichen Gebet, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Also nicht irgendetwas, sondern Gott erkennen. Also insofern schon Caritas, das meine ich, müsste man übersetzen. Wir haben eben kein richtiges Wort dafür. Man muss dieses Kunstwort benutzen, Gutheit oder Güte. Güte kann man halt eigentlich nicht sagen, weil wir bei Güte immer so an etwas so mit Erbarmen und Herablassung oder so ähnlich, also mitklingt. An sich wäre es das. Also der Levinas übersetzt das so, der sagt, Gott drängt mich zur Güte. M'astreint à la bonté. Was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Er drängt mich zur Güte. Bonté, vielleicht kann man das im Französischen sagen, aber im Deutschen klingt es eben merkwürdig. Gut sein klingt wieder zu farblos. Also Caritas, eben Güte, aber eben jetzt mit diesen Bedeutungen mit eigentlich. Das heißt gönnende Liebe. Gönnen ist auch wieder merkwürdig, wenn wir sagen, wir gönnen Gott. Obwohl ich finde gar nicht schlecht, das so zu formulieren. Weil da nämlich was zum Zuge kommt, was in unserer Sprache sonst verloren gegangen ist und was wir in anderen Sprachen deutlicher haben. Ich habe das den Studenten immer deutlich gemacht am Wort für segnen. Im Griechischen, wie im Hebräischen, wie im Lateinischen kann man sagen, Gott segnet uns und wir segnen ihn. Benedicamus Domino. Und Benedicamus, das übersetzen wir dann immer mit Lobpreisen oder so ähnlich. Aber wenn der Priester sagt, Benedicat vos Deus am Monte Sion her, es segne dich der Herr vom Sion her. Wir müssten also im Deutschen das auch so übersetzen. In der alten Sprache haben wir das noch getan. Gott erweist uns seine Huld und wir huldigen ihm. Da taucht noch dasselbe Wort auf. Aber sonst ist das verschwunden. Und an sich müsste man sagen, anbeten heißt eigentlich Gott gönnen, dass er Gott ist. Manche Leute sagen, das können wir nicht, wir haben doch nur Eros und nur Gott hat die Agape. Da sage ich, das gehört sich schon Gott gegenüber nicht. Was wäre denn das für ein Gott, der uns alles gibt, aber sagt, nee, die Agape behalte ich für mich. Ihr kriegt nur den Eros. Das wäre doch nicht gut. Nicht? Also Gott gönnt uns alles, auch, dass wir ihm was gönnen können. Das müsste man schon sagen. Und dann könnte man das aufnehmen und dann wäre Charakter sowas wie Gunst oder eben Wohlwollen, heißt dieser Ausdruck. Amokon kommt. Plazenzie, nicht? Aber da steckt dann wieder das Wohlwollen, Benevolentia, muss man sagen. Aber Benevolentia, das Wohlwollen drin. Während die Lectio, das heißt dann wirklich Hochschätzung und Achtung, das dann dort hineingehört, dass man das mit hineinnimmt. Diese Dimension. Also nochmal, die Literatur sagt immer, dass er die beiden Termini, alle drei Termini synonym benutzt, betont das auch wiederholt und dann gibt es eben doch Punkte, wo er unterscheidet. Also Caritas, gut sein, gönnen, die Lectio, Hochschätzung, Achtung. Trotzdem eben meine Frage, denkt er nicht auch noch die Caritas zu sehr nach dem Muster von Amor und Eros? Das Liebenswerte ist natürlich, ob seiner Liebenswürdigkeit zu lieben. Was aber macht es denn der Liebe würdig und wert? Gründet die seine Wahrheit nicht darin, dass es im Sinn alltäglichen Sprachgebrauchs liebenswürdig zu uns ist und dann noch machtvoll genug, das unerschöpflich und ohne Ende zu sein? Und dann steht dann so bei Balthasar dann so ein Satz wie, jedes Wesen, das nicht Gott ist, ist wesenhaft Sehnsucht. Das klingt ja gut. Und wer es so sehen will, mag es ja so sehen. Ich habe meine Probleme damit. Ich frage mich, ist wirklich Sehnsucht die tiefste Bestimmung? Könnte ich nicht noch fragen, ob nicht in der Sehnsucht selber erstmal ein Element drinsteckt, was der Sehnsucht vorausliegt, nämlich die einfache Hochschätzung dessen, was ich dann daraufhin ersehne? Also das Grundwort bei Augustinus heißt sicher auch Desiderium, denke ich. Unruhe, Wünschen, Lechzen nach der Stillung seines Lebensdurstes. Das taucht da immer wieder auf. Aber nochmal, ist wirklich der Eros das Letzte? Also Platon, Plotin, immer dieses Verlangen nach dem Schönen, nach dem Einen oder so. Und deswegen gibt es dann schon im Mittelalter Theologen, die sagen, das letzte Ziel des Menschen ist nicht Gott, sondern die Seligkeit, sodass Gott selbst um der Seligkeit willen erstrebt wird. Dann fand ich, ist die Perversion auf den Begriff gebracht. Dass wir eigentlich nicht Gott lieben, sondern unsere Seligkeit. Und da er nun dafür zu sorgen hat, lieben wir halt ihn. Und das finde ich nicht richtig. Also kann doch nicht die Sehnsucht das Letzte und das Äußerste sein. Und ich meine, dass auch beim Eros nicht die Sehnsucht das Erste ist. Das Erste ist, es haut einen einfach um, wenn einem jemand begegnet, der einen fasziniert. Da ist man noch gar nicht am Sehnen, sondern erstmal hat es einen erschlagen. Und dann rappelt man sich auf und sagt jetzt drauf mit Gebrüll, meinetwegen nicht. Aber das ist jedenfalls nicht das Erste. Und das Erste ist, dass man einfach erstmal ergriffen ist und erschlagen ist davon oder so und einfach nur sprachlos da steht. Und das wundere ich mich, dass das gleich hier so umgesetzt wird. Sodass also das Erste, bei, behaupte ich auch beim Eros, einfach dieses Hingerissensein und der Lobpreis dieses Herrlichen ist. Was man dann auch ersehnen mag, aber das ist nicht das Erste, denke ich mir. Also diese Umkehrung, dass ich das so auf mich zurücknehme, das finde ich kommt auf den Begriff in der Neuzeit, wenn Kant die ganze Religion zu der Frage stellt, was da dürfen wir hoffen. Da ist dann sowas wie Anbetung nicht unterzubringen, gibt's ja bei ihm auch nicht. Sonst gibt es auf der einen Seite das sittliche Verhalten und das andere ist Afterdienst. Also da wird auf uns geguckt, auf unser Sinn, auf unseren Heil. Nun meine ich, das dürfte man nicht einfach dem Augustinus anlasten, das ist wahr. Und ich kann auch durchaus mit der Sinnfrage anfangen und sage, ich frage nach dem Sinn für mich. Und dann wird mich das auch zu der Frage treiben, was ist denn nun mein Sinn? Und wodurch muss ich dann das Wort Sinn ersetzen? Natürlich durch das Wort wozu. Also wenn ich erstmal sage, was sind so alle Wozus für mich, frage ich dann, was ist denn mein Wozu? Und damit bin ich ja eigentlich schon über mich hinausgegangen, auf was anderes hin. Aber nochmal die Frage kehrt wieder, will ich das meinetwegen wissen oder will ich das wissen wegen des Ziels, wozu ich da bin? Das ist nicht dasselbe. Und deswegen, ich will weder Augustinus noch Thomas hier eines heimlichen Egoismus zeihen, wie also davor warnt, also Hans-Urs von Balthasar, aber die Frage bleibt doch, ich will auch Sehnen und Hoffen nicht abwerten. Ich behaupte, dass Sehnen und Hoffen Formen von Liebe sind. Aber ich behaupte auch, dass Liebe nicht eigentlich Sehnsucht ist. Also Sehnsucht ist eine Form von Liebe, aber Liebe ist nicht eigentlich Sehnsucht. Dabei bleibe ich. Sondern Liebe heißt Gutheißung, es soll dich geben, volo ut sis. Und da kann ich immer fragen, warum will ich, dass du seist? Und darauf gibt es noch zwei Antworten. Entweder meinetwegen oder deinetwegen. Und das ist nicht dasselbe. Und das, meine ich, müsste man festhalten. Und dann kann man sowas sogar bei Thomas selber finden. Nämlich der macht an einer Stelle, fragt er nämlich, was ist also die erste Form der Liebe? Und dann sagt er tatsächlich, die erste Form der Liebe ist das Wohlwollen. Und er begründet das so, etwas wollen und erstreben kann man immer nur für jemanden. Und sei es für sich selbst, was nicht selbstverständlich ist. Denn es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass wir uns mögen. Nicht? Also, wenn ich etwas will, will ich immer etwas für jemand. Warum will ich das für jemand? Weil ich dem wohl will. Also, sagt er, ist die wohlwollende Liebe die Basisliebe. Gegen das, was die Griechen so sagen oder was viele Leute einfach so denken, das Erste von Liebe, wir haben wollen. Nein, haben wollen heißt, dass ich etwas für jemand will, sei es für wen anders oder für mich. Aber diese, für den ich das will, den will ich jetzt nicht haben, sondern dem will ich wohl. Also behaupte ich ganz formal, so beim Thomas nachzulesen, in der Summa Theologia ist das in der Prima Secundae 26, also Quaestio 26, Artikel 4, wo das extra sagt, etwas wollen und erstreben kann man nur für jemand, dem man wohl will. Und darum liegt aller Liebe als Streben und Sehnen, also allem Eros, zugrunde die Caritas. Oder die Philia, die es dann im Griechischen nochmal gibt. Sodass, also ich den Griechen entgegenhalte, der Eros ist nicht die Grundbestimmung. Sondern die Grundbestimmung ist das Wohlwollen. Und Gott gegenüber heißt Wohlwollen Anbetung. Und da bin ich in einer ganz anderen Kategorie, wenn ich das so mache. Und die Zeit ist schon wieder rum. Aber es ist schön, dass wir bis zu dem Punkt gekommen sind. Da geht es dann nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen weiter. Vielen Dank.